Zur Stärkung der schönste Vers des Sendschreibens an die Gemeinde in Ephesus. Das ist in der Offenbarung im Kapitel 2, der Vers 7. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7. Denn hier wird uns das Ziel gezeigt für die Überwinder. So wie an anderer Stelle sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich wüsste gar nicht, was ich lieber tun soll, entweder hier bleiben oder zu Christus gehen, was noch viel, viel, viel schöner wäre. Und über diese Schönheit im Himmel wollen wir heute hören. Offenbarung 2, der Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Noch einmal diese herrliche Verheißung. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Der Baum des Lebens, der Baum des Lebens. Er kann nur von dem gepflanzt werden, bei dem die Quelle des Lebens ist, der über das Leben verfügt, der zum ewigen Leben führt, die, die überwinden in dieser Zeit, die, die treu sind dem Herrn Jesus. Im Psalm 36, Vers 10 heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und dieser treue Gott, der eine herrliche Zukunft für alle hat, die ihm hier auf Erden dienen, mit ihm verbunden sind, seine Kinder sind, wirklich zu seiner Ehre leben, er hat schon bei der Schöpfung auf Erden den Baum des Lebens mitten in den Garten Eden gepflanzt. In 1. Mose 2, Vers 9 hieß es, Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend, wunderschön anzusehen, gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Baum des Lebens war mitten im Garten, dass du ihn von überall erreichen kannst. Es war niemandem verboten, zu essen vom Baum des Lebens. Wir dürfen das nicht verwechseln. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da sollte man nicht essen. Aber der Baum des Lebens, da steht nirgends, dass sie nicht davon essen durften, sondern er war einfach frei zugänglich in der Mitte, im Zentrum dieses Gartens. Und was steht im Zentrum? Natürlich das Wichtigste. Was steht im Zentrum? Der Baum des Lebens. Was möchte Gott für euch? Er möchte, dass sie Leben haben und Leben die Fülle haben. Das hat der Herr Jesus gesagt, als er auf der Erde war. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben die Fülle haben. Und hier diese deutliche Verheißung, wer überwindet? Wir haben uns heute gestärkt im Abendmahl, ja, mit dem Herrn eins gemacht. Herr, wir möchten überwinden, egal was kommt, mach uns stark, fülle uns mit deinem Geist, mit deiner Liebe. Reinige uns in deinem kostbaren Blut, das du vergossen hast auf Golgatha. Und wir möchten durch dich überwinden. Wer überwindet, sagt Jesus, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. 1. Mose 3, 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, weiß, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, erinnert euch. Da wurde der Zugang zum Baum des Lebens abgesperrt. Da kam sogar ein Cherubim, ja, mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Und wir haben gehört aus den himmlischen Strukturen, die in der Heiligen Schrift offenbart sind, also ein Cherubim ist etwas ganz gewaltig Großes. Sie dienen Gott, ja, Gott, der über den Cherubim thront, Yahweh Zebaoth. Da wurde der Weg blockiert, gesperrt zum Baum des Lebens. Warum? Nur wegen der Sünde. Normalerweise, Jeder hatte freien Zugang zum Baum des Lebens. Das war Gottes Plan. Dann kam der Sündenfall, der Abfall von Gott, das Weggehen von Gott. Und dass eine sündige Art zu leben nicht für immer gehen soll, das ist doch logisch, oder? Keiner von uns wünscht sich, dass die Kriege immer weitergehen. Keiner von uns wünscht sich, dass Streit immer weitergeht, Trennungen immer weitergehen, Hartherzigkeiten weitergehen, Götzendienst, Lüge, Ehebruch, die Eltern nicht zu ehren, ähnliche Dinge weitergehen. Niemand will das. Und deswegen hat Gott, als die Sünde in die Welt gekommen war, den Zugang zum Baum des Lebens gesperrt. Aber jetzt die Verheißung. Neuer Zugang zum Baum des Lebens. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist, in alle Ewigkeit, in der neuen Welt. Ohne Sünde, ohne Leid, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Tränen. Die herrliche Welt Gottes. Der Garten, den Gott angelegt hatte, ist sehr interessant. Das Wort Paradeisos, griechisch so ähnlich, ja auch Paradeisos, heißt Tiergarten, heißt Park, lateinisch Paradisus, mittelpersisch auch ähnlich. Ich sage das, damit ihr seht, diese Schöpfung Gottes, dieser wunderbare Garten ist praktisch durch alle Kulturen hindurchgegangen. Die Menschen wissen darum, es hat diesen herrlichen Garten Gottes gegeben. Der wurde extra angepflanzt von Gott. Ganz kleiner Nebengedanke. Ihr habt ja zwei Schöpfungsberichte am Anfang des Buches Mose, ja? Und beim zweiten wird berichtet der Garten Eden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Gott hat auf der ganzen Erde begonnen, alles zu schaffen. Und dann hat er extra nochmal diesen Garten geschaffen. Ist ja eigentlich ganz klar verständlich. Wir haben so viele Gärtner unter uns. Wir haben die schöne, herrliche Schöpfung Gottes. Aber einen bestimmten Garten, den schafft man dann nochmal extra. Und er war ein wunderbares Vorbild. Dieses griechische Wort bezog sich auf persische Königsgärten. Königsgärten. Man hat auch von Gottesgärten gesprochen. Das ist sehr, sehr interessant. Da hatten diese griechischen oder assyrischen Palastgärten, die hatten Bäume und Sträucher aus dem ganzen riesigen Gebiet. Stellt euch vor, so ein König, große Länder, viele, viele, viele verschiedene Pflanzen, unterschiedliche Gebiete mit unterschiedlicher Vegetation, Tiere unterschiedlicher Art. Und dann hat er am Königspalast einen herrlichen Garten geschaffen und in dem Garten wurden die schönsten Dinge aus seinem ganzen Reich gebracht und wurden dort angepflanzt. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Und dann sind die Könige da spazieren gegangen und haben das genossen. Im Süden haben wir diese herrlichen Pflanzen und Tiere, im Norden die, im Westen die, ja. Und das waren große Gebiete, teilweise auch die Tiere hineingenommen, so wie heute solche Landschaftsparks, wo die Tiere auch frei drin leben können. Und das war ein Zeichen von großer Schönheit und Herrlichkeit. Die haben alle beim Paradies abgeguckt, die waren nicht dumm. Die waren nicht dumm. Etwas Schöneres und Erholsameres und Stärkenderes und Lebensvermittelnderes als dieses herrliche Paradies gibt es hier gar nicht. Mir tut das schon unwahrscheinlich gut, wenn ich gearbeitet habe am Computer und ich kann dann mal in die Schöpfung gehen, einen Waldweg entlang oder am Rhein entlang, in Ruhe und das Genießen und die Bäume und die Luft. Und das ist schon wunderbar und herrlich. Wie viel schöner war das Paradies Gottes? Und der Mensch versucht es im Kleinen nachzumachen. Habt ihr mal gemerkt, es gibt zum Beispiel in Rust, ist mir gesagt worden, da ist aufgeteilt in verschiedene Länder, ja, dieser Park. Das ist auch diese Idee, versteht ihr? Diese Könige, die haben aus allen Ländern, die sie besessen haben, haben sie etwas dahin gepflanzt in Klein. Das ist auch diese Idee. Und wir haben in Leipzig einen Zoo, der ist ausgebaut worden. Und jetzt gibt es praktisch für jeden Erdteil gibt es einen Bereich und dann sind die Tiere von diesem Erdteil dort. Die Menschen kupfern alle von Gott ab. Ja, also so war das am Anfang. Gott hat die Erde herrlich gemacht und dann hat er einen wunderschönen Garten gemacht und dann hat er von der ganzen Erde, von all den herrlichen Pflanzen, die wir heute zum Teil gar nicht mehr kennen, hat er in dem Garten Eden das Schönste und Beste alles nochmal angepflanzt und den Menschen in die Mitte getan und ganz in der Mitte der Baum des Lebens. Wunderschön. Da sehen wir die Fürsorge Gottes. Da sehen wir, wie lebensbejahend er ist. Da sehen wir, dass wir uns freuen können auf die Ewigkeit. Paulus wird einmal entrückt in das Paradies. Und er sagt, das war so wunderschön, dass ich euch gar nicht sagen kann, wie schön das ist. Er sagt, ich habe Worte gehört, die kann ich in menschlichen Worten, wenn ich zurückkomme, gar nicht mehr wiedergeben. So schön waren die. Herrlichkeit, wunderbare, wunderbare, große Herrlichkeit. Schon bei den Königen im Persischen Reich, da waren das ausgedehnte Obstgärten, wo dann auch die Bevölkerung kommen durfte und etwas nehmen, ist auch interessant. Wildgehege, Löwen wurden hineingebracht. Dann hat man eine Liste gefunden, die hatten Getreide für die Pfauen im Paradiesgarten. Also Pfauen, schöne Vögel, alles, alles, alles gab es da bei Gott noch viel schöner, viel schöner. Offenbarung 22 zeigt uns etwas davon. Offenbarung 22 ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, was wächst da? Auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes? Bäume des Lebens. Merkt ihr was? Im Paradies war erstmal gepflanzt der Baum des Lebens. Im Himmel Bäume des Lebens in Fülle. Ja? Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Also wenn man davon isst, dann wird man gestärkt, erbaut. Für uns ist das ein bisschen ungewöhnlich. Die Blätter von Bäumen werden gegessen und stärken. Da habe ich einen ganz interessanten Artikel. Meine Tante hat mir da etwas zugeschickt. Interessant, das habe ich noch nicht gewusst. Selbst die Schöpfung heute ist ja nur noch ein kleines Abbild von diesen wunderbaren, herrlichen Bäumen und Sträuchern und Pflanzen am Anfang. Und der Artikel schreibt trotzdem die starke Kraft der zarten Knospen. Die starke Kraft der zarten Knospen. Und da heißt es, Bäume sind selbst heute noch Musterbeispiele für ewige Jugend. Über frische Triebe und Knospen verjüngen sie sich Jahr für Jahr. Unsere Vorfahren wussten, wo neues Leben entsteht, wächst auch eine vitale Heilkraft heran. Das Wissen um die regenerierenden Kräfte jungen Pflanzengewebes ist jedoch leider in Vergessenheit geraten. Jetzt wird es wiederentdeckt. Bereits sehr früh erkannten die Menschen, dass ihnen Bäume praktisch alles lieferten, was sie zum Überleben brauchten. Ich dachte immer, die sind zum Fällen und dann kann man das Holz verwenden und vielleicht die Früchte, aber das geht viel weiter. Sie sahen in den grünen Riesen nicht nur Frucht- und Holzlieferanten, sondern nutzten ebenso ihre Triebe, Blätter, Sprossen und Rinden. Und auch die Knospen als wertvolle Nährstoffquelle, energiereiches Viehfutter und heilsame Arznei. Ja? Heute gibt es Baum. Was gibt es heute bei euch zu essen? Guckt mal. Baum. Akroschka, sagt der Heinrich. Ja? Das ist interessant. Es entwickelte sich rasch eine reiche, lebendige Baumwirtschaftskultur. Ich verstehe gar nicht, wie das alles verloren gehen konnte. Das haben die alles gekannt. So kultivierten unsere Vorfahren zum Beispiel eigens Speiselaubbäume, um sich mit Knospen, Sprossen oder jungen Blättern zu versorgen. Dafür wurden die Baumkronen im Frühling zur Gänze geschnitten. Die periodische Verjüngung der Bäume bereicherte das Nahrungsangebot und regte wiederum zur Bildung neuer Knospen und Pflanzenteile an. Ursprünglich mag der Verzehr von Blättern und Co. aus ganz pragmatischen Gründen entstanden sein. Insbesondere Knospen sind reich an Eiweiß und Mineralstoffen und stillen schon in kleinen Mengen den Hunger. Sie halfen also, das winterliche Nahrungsangebot aufzuwerten und bis ins Frühjahr mit den Vorräten auszukommen. Wahrscheinlich hatten unsere Vorfahren durch Beobachtung von Tieren gelernt. Denn können Ziegen, Schafe, Pferde, Kühe, Schweine, Rehe oder auch Hirsche im Frühjahr ihr Futter selbst aussuchen, dann ziehen sie die Baumtriebspitzen mit Blättern, Knospen und Feinästen den Kräutern vor. Dann gehen die an die Bäume und essen da. Der natürliche Instinkt lässt sie nach der lebendigen Kraft embryonalen Pflanzengewebes streben. Damit reinigen sie ihren Körper, das Blut und die Organe und regen ihren Stoffwechsel an. Die bekannteste Heilknospe ist aber wohl die Pappelknospe. Was macht denn die? Bereits in der Antike wurde Pappelknospensalbe verwendet. zum Beispiel vom griechischen Arzt Galen, 130 bis 200, der sie bei Wunden und Entzündungen einsetzte. In praktisch allen Kräuterbüchern und Pharmakopäen seit dem 15. Jahrhundert ist sie angeführt. Die Salbe war damals weit verbreitet, sehr beliebt, viel angewandt und wurde ähnlich wie heute Aspirin als universales Schmerzmittel verwendet, etwa bei Verbrennungen, Rheuma und Muskelschmerzen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber stellt euch mal vor, solche wunderbaren Dinge sind schon in den Bäumen, die heute noch vorhanden sind. Und wenn dann Gott im Ursprung Bäume des Lebens gepflanzt habt, dann könnt ihr euch vorstellen, was die erst für eine Wirkung hatten. Universales Heilmittel, universales Stärkungsmittel, verjüngend, erneuend, stärkend. Gott hat das angelegt, bei ihm ist die Quelle des Lebens und in seinem Lichte sehen wir das Licht. Und was sehen wir, wenn wir überwinden? Wer überwindet, dem will ich geben, zu essen von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Gott wird deine Kräfte immer wieder erneuern, wird dich immer wieder stärken, wird dich immer wieder voranbringen. Er wird alles heilen, er wird es selbst tun und er hat dann noch im Überfluss zusätzlich diese herrlichen Bäume und diese kristallklaren, fantastischen Bäche und Flüsse dort, um uns ein Leben in Herrlichkeit zu ermöglichen. Wer macht mit? Wir überwinden und wir gehen dorthin. Macht ihr mit? Ja, wollen wir zu dem Herrn gehen? Da lohnt sich das Überwinden. Er hat in Liebe sein Leben für uns gegeben am Kreuz auf Golgatha. Er möchte euch teilhaben lassen am Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. So, ich habe mich dran gehalten. 12:01. Lasst uns aufstehen zum Abschlussgebet. Lieber Vater, wir danken dir ganz herzlich. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und aus deiner Herrlichkeit, der du selbst das Leben bist und allein im Herrn Jesus Christus das Leben gibt. Herr, in deiner Liebe und Herrlichkeit pflanzt du diese Bäume. Pflanzt du dieses herrliche Paradies? Hast du Welten vorbereitet für die, die überwinden? Hast du eine Zukunft für uns, die herrlich ist? Jesus Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und wir freuen uns auf diese Herrlichkeit, lieber Herr. Wir möchten bei dir sein. Wir möchten teilhaben an diesem wunderbaren Paradies. Und wir bitten dich, nimm unser Leben ganz und gar in deine Hände, dich zu verherrlichen, dir zur Ehre zu leben, gestärkt aus dir in den Alltag zu gehen. Wir danken dir und wir preisen dich und wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Und dann darf ich noch den Segen sprechen. Und lieber Vater, der du uns solche Herrlichkeiten bereitet hast und so nah warst im Abendmahl, wir bitten dich herzlich um deinen Segen. Für das ganze Land und für uns und zur Rettung für viele Menschen. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmeln, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.